Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, oder in dem Fall Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Ton läuft des Österreichischen Filminstituts. Mein Name ist Roland Teichmann, ich leite das Österreichische Filminstitut und wir sprechen über Film. Der erste Gast in unserem Podcast ist, wie könnte es anders sein, der langjährige Minister in Filmfunktionen und auch schon langjährige Aufsichtsratsvorsitzende des Österreichischen Filminstituts, Dr. Rudolf Scholten. Vielen Dank für die Zeit. Und wir sprechen über Fragen, die uns über Internet gestellt wurden, über Facebook, dringende Fragen, brennende Fragen von Leuten, die sich für den Film interessieren. Die erste Frage, die aufgetaucht ist, lautet: Wo sehen Sie den österreichischen Film 3 Jahre nach Ende der Pandemie und was muss passieren, damit sich dieses Szenario erfüllt?
Also zuerst bedanke ich mich für die Einladung. Wir haben in gewisser Weise jetzt so eine Umdrehung. Eigentlich sollte ich Sie das alles fragen, nicht Sie mich. Aber reden wir einfach gemeinsam darüber. Ich glaube, dass es einen ganz praktischen, wie bei den meisten Fragen im Zusammenhang mit Corona, dass es einen ganz praktischen Punkt gibt, der heißt, dass viele Dinge nicht realisiert werden konnten, weil Zeitpläne nicht eingehalten werden und so weiter. Da geht es primär um Geld, um Organisation, um pragmatisch möglich machen. Und dann gibt es einen inhaltlichen Punkt, der heißt, und da ist die Antwort sehr viel schwieriger, was hat diese Erfahrung der letzten 1,5 Jahre mit dieser Gesellschaft gemacht? Wie reagiert die Kunst auf das, wie sie selbst, nämlich die Kunst, diese 1,5 Jahre erlebt hat, wenn es 1,5 Jahre geblieben sind? Also wir beenden ja sozusagen das Stück auch vor dem letzten Akt. Also wir können ja jetzt nur davon ausgehen, dass das eintrifft, was wir uns alle erhoffen, dass das sozusagen zu Ende geht. Also kurzum, es gibt den pragmatischen Teil und diesen mehr inhaltlichen, atmosphärischen. Der pragmatische ist wie häufig mit Geld beantwortbar. Und auf den inhaltlichen muss man sich vorbereiten. Und ich finde, dass man da aufpassen muss, dass man nicht zu schnell zu definitive Schlüsse zieht.
Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich glaube auch, dass der Zeitpunkt jetzt, sich diese Fragen zu stellen, sicher richtig und gut ist, aber für die Antworten ist es sicher noch zu früh. Und dass sich die Dinge vor Corona verschoben haben, ist ja auch nichts Neues. Also dass der ganze VOD-Bereich stärker geworden ist. Ich glaube, die Frage, so verstehe ich sie, zielt auch sehr stark in Richtung Kino ab. Wo ist das Kino in 3 Jahren? Ist natürlich auch eine Prognose. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Kino Bestand haben wird. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das Kino ist ein sozialer Ort. Und dort ist die Rezeption von Filmen eine andere als die einsame, die man halt irgendwie vom Tablet oder sonst irgendwo hat. Deswegen glaube ich, ist es auch eine Frage des relevanten Angebots, vor allem auch im Kino. Wenn das Kino eine Sprache findet und der Film eine Sprache findet, der Leute anspricht, dann werden die Leute hingehen und sich das anschauen.
Ich glaube auch. Also ich glaube, dass vielleicht gibt es ein Gegenbeispiel, ich kenne keins. Es gibt ja mannigfaltig technische Entwicklungen, die sozusagen alte Aufführungspraxen scheinbar übrig haben. Also bleiben wir gleich beim Film. Das Fernsehen ist aufgetaucht und man hat dem Film sein Ende vorhergesagt.
Die DVD.
Die DVD, die Videokassetten sind aufgetaucht und das war das Ende des Kinos. Zu den Live-Konzerten sind Tonträger gekommen und man ist davon ausgegangen, niemand wird mehr ins Konzert gehen. Es sind eigentlich immer neue technische Möglichkeiten hinzugekommen, ohne dass die den alten oder den tradierten sozusagen das Wasser abgegraben haben, sondern sie sind buchstäblich dazugekommen. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum das beim Film anders sein sollte oder auch im Verhältnis zum Kino anders sein sollte. Dass sich der Markt insgesamt verschiebt, ist unleugbar der Fall. Aber ich glaube, dass es eher in die Richtung gehen wird, dass die Menschen mehr Filme sehen, als dass sie weniger ins Kino gehen.
Ich habe da immer diesen Spruch im Ohr, den finde ich sehr, sehr interessant, von Jeff Bezos, der bei seiner Technologiekonferenz in Los Angeles 2016 gesagt hat, wenn wir den Golden Globe gewinnen, helps us sell more shoes. Wie auf Schuhe kommt, ist man zwar rätselhaft, aber nicht auf Bücher oder sonst was. Aber das ist schon ein bisschen symptomatisch für die für das Geschäftsmodell und für das Verständnis irgendwie auch der ganzen Sache, wie es da geht. Netflix ist sicher auch ein großer Innovationstreiber. Ich finde es ja auch positiv, dass es das gibt, weil dadurch viel Energie und auch viele innovative Elemente auch wieder in den Film reinkommen, in Richtung Publikum. Das ist gut. Sich dem zu verschließen, hielte ich für falsch. Also ich finde auch, die Förderung sollte da irgendwie ein moderater, smarter Player werden. Das nicht ablehnen und sagen, Gottes Willen, sondern nur kein VOD. Das ist auch Teil der Realität, um Leute zu erreichen. Das ist auch wichtig, dass geförderte Filme Relevanz haben und gesehen werden, finde ich. Deswegen soll man das nicht ausschließen, aber nicht in Form von Silly Money, dass man das Geld jetzt irgendwelchen Streamern irgendwie nachschmeißt, weil die haben eh genug.
Nein, ich denke auch, dass wir auf keinen Fall sozusagen, dass sie den Eindruck vermitteln dürfen, dass man es für einen Nachteil hält, wenn es alternative Formen gibt, in denen Menschen, über die Menschen Filme wahrnehmen können oder ansehen können. Natürlich sind wir alle so, dass wir sozusagen das Kino gerne schützen möchten. Und das ist auch gut so. Aber das primäre Ziel bleibt, dass Menschen Filme sehen. Und daher wäre es ganz falsch, dass ich meine, ich brauche Ihnen nicht sagen, dass natürlich es eine ganz andere Form von Verwertungskette ist, wenn man dann Teil von so globalen Strukturen wird, wo die lokalen Einflüsse gering sind. Und dass das schwierig ist in der Praktikabilität. Aber die Grundhaltung muss sein, dass wir über die Möglichkeit, Zuseher und Zuseherinnen gewinnen zu können, froh sein müssen. Das ist ganz sicher so.
Eine weitere Frage. Wir haben schon öfter den Vorwurf bekommen, dass das System der Filmförderung, Zitat, jede Kreativität im Film tötet. Es heißt konkret, es wird nur noch produziert, was gefördert wird. Denn Drehbücher zu schreiben und Filme zu produzieren, heißt immer in erster Linie Förderrichtlinien und Gepflogenheiten einzuhalten. Schade um das Potenzial. Sehen Sie das auch so?
Naja, rein mathematisch ist es richtig, dass nur gedreht wird, was gefördert wird, weil was nicht gefördert wird, wird meistens auch nicht gedreht.
Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, aber wir können auch nur fördern, was eingereicht wird.
Das sollte man nicht unterbrechen, das wäre nicht den richtigen Satz. Nein, die... Ich habe da einen sehr offenen und gütigen Zugang zu solchen Meldungen, dass jemand das Fördersystem kritisieren möchte, ist jedermanns gutes Recht und jeder Frau gutes Recht und das soll geschehen und man muss es anhören und man muss auch reagieren können und das kann auch gute Gründe geben und dann muss ein System sich als flexibel beweisen und. Zugleich ist es so, dass tatsächlich gilt, dass der Wegfall des Systems würde es nahezu unmöglich machen, in diesem Land Film zu produzieren oder Filme zu drehen. Und ich glaube nicht, dass es... dass wir auch im Vergleich zu anderen Ländern da uns genieren müssen, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und schon gar nicht für das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit Hilfe dieses Systems an Filmen gemacht wurde. Also dieser Satz kritisiert oder vernichtet die Qualität von dem, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Österreich an Filmen gemacht wurde. Und ich habe jetzt keinen Genierer, einigermaßen pointierte Sachen zu sagen, aber das würde ich mir nicht trauen zu sagen. Ich finde es auch schlichtweg einen Unsinn. Ich glaube, dass man eines ganz klar sehen muss, dass es gibt immer dieses Wechselspiel zwischen wirtschaftlichen und künstlerischen Gesichtspunkten. Jetzt hat das Filmförderungsgesetz hat aus gutem Grund sich sozusagen auf diese beiden Beine gestellt, nämlich der künstlerischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte. Zugleich ist völlig unbestreitbar, dass die politische Motivation, überhaupt ein Fördersystem auf die Beine zu stellen, aus dem Gedanken der Kunstfinanzierung kommt.
Und auch rechtlich.
Auch rechtlich, wir dürften es überhaupt nicht, genau. Wenn das nicht, also EU-mäßig dürften wir es ja gar nicht, wenn das nicht primär vom Primat der Kunst getrieben wäre. Das heißt, die Kette ist ganz einfach, es geht um Kunst und damit diese Kunst realisiert werden kann, braucht sie natürlich auch eine dementsprechende Infrastruktur, organisatorisch, wirtschaftlich etc. Und daher macht diese Zweibeinigkeit sehr viel Sinn. Aber zu glauben, dass ein System dazu da ist, rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu folgen, ist einfach falsch aus. Also wenn das jemand möchte, kann er es gern vorschlagen. Dazu ist das Österreichische Filminstitut mit Sicherheit primär nicht da.
Ich sehe es eine Spur differenzierter. Ich finde schon, dass bei der Filmförderung geht es um sehr viel Geld, um staatliches Geld, um Steuergeld. Und man ist natürlich auch in gewisser Weise verpflichtet, dieses Geld so einzusetzen, dass die Dinge, die entstehen, auch eine gewisse Relevanz erzeugen und dann eine gewisse Sichtbarkeit bekommen und eine gewisse Akzeptanz auch in einer Breite der Bevölkerung erzielen. Also jetzt nicht nur, vielleicht ein bisschen zugespitzt zu formulieren, die Hochkultur zu bedienen, sondern auch die Populärkultur mit Qualität zu bedienen. Und ich verstehe es an diese Diskussionen, die ich auch für extrem zermürbend halte, sind diese ewige Kunstkommerzdebatte, die immer wieder neu aufreißt. Deswegen verstehe ich die Förderung einfach auch als eine Art Ausgleich und eine Art von Balance, eine gesunde Balance zwischen diesen beiden Polen, sofern sie überhaupt welche sind, weil oft verbinden sie sich ja erfolgreich, da eine gewisse Balance herzustellen und nicht zu eindimensional irgendwie auf die Sache zu schauen. Aber um nochmal kurz auf das zurückzukommen, was ich eingangs auch kurz erwähnt habe, wir können ja, das ÖFI ist ja kein Filmstudio, ja, wir können ja nichts bestellen, wir können nur aus den Projekten auswählen in einer Kommission, die demokratisch entscheidet, die per Gesetz definiert ist, über die eingereichten Projekte. Das ist unser Pool und das heißt, letzten Endes bestimmt die Branche durch das, was sie einreicht, selber massiv, was gefördert wird. Also das ist ein Wechselspiel. Das kann man jetzt nicht so einseitig auf die Kommission oder auf das Filminstitut umlegen und sagen, alles, was da passiert, ist ein Schwachsinn, weil ich behaupte mal, dass wir definitiv nicht die schlechtesten Projekte auswählen und die Projekte, von denen wir uns am wenigsten Relevanz erhoffen. Aber wir haben eben diesen gesetzlichen Auftrag zur Vielfalt, zur Qualität, zur Pluralität des Filmschaffens, thematisch und strukturell, und dem versuchen wir bestmöglich nachzukommen. Das ist ja auch so ein oft wiederkehrender Vorwurf, dass mit der Gießkanne einfach über alles drüber gefördert wird. Sehe ich nicht so. Also jeder, der in der Kommission auch mal drinnen war und sieht, wie viel Arbeit es ist und wie ernsthaft Projekte auch diskutiert werden, würde wahrscheinlich zu einem anderen Schluss kommen. Dass es vielleicht von außen betrachtet manchmal so ausschaut, mag sein, ist schwer zu verhindern. Aber das ist nicht der Anspruch und das ist nicht das Ziel.
Ich reagiere nur immer sehr, nahezu automatisch bei diesem Gießkannen-Argument. Aber das ist jetzt wirklich ein Nebenpunkt. Ich halte es einfach für total falsch. Also Sie werden keinen Freund von Blumen finden, der den Feuerwehrschlauch der Gießkanne vorzieht. Also natürlich ist die Gießkanne im Sinn der Streuung besser. Aber der wesentliche Punkt ist diese Frage, Kunstkommerz oder pointierte Arbeiten, die sich an weniger Menschen richten, vis-à-vis breiter und so. Ich glaube, dass man sich da von einem Klischee wirklich befreien muss. Und zwar, wir folgen, das betrifft ja nicht nur den Film, dem Prinzip, wenige Zuschauer, wichtige Arbeit, viele Zuschauer, unwichtige Arbeit. Oder wenige Zuschauer, hohe Qualität, viele Zuseher und Zuseherinnen, niedrige Qualität. Das ist erstens einmal eine Beleidigung der vielen, weil man sagt, wenn viele von euch kommen, kann das nicht viel wert sein. Das ist schon einmal eine ziemliche Beleidigung. Und im Übrigen widerspricht es all den vielen oder vor allem all den Versuchen, die sind sogar zu gering, dass wir es schaffen, den Kreis derer, die sich für, und das geht jetzt weit über den Film hinaus, für pointierte künstlerische Arbeit interessieren, zu erweitern. Wir sind da ziemlich starr. Über Jahre, Jahrzehnte adressieren wir uns an eine ähnliche Gruppe von Menschen. Und Unternehmen ständig so halb offensive Versuche da auszuweiten und diese Vermittlungsarbeit offensiver zu machen und so. Aber in Wahrheit passiert da nicht sehr viel oder gelingt nicht sehr viel, passiert dort viel. Und ein Teil dieses Nicht-Gelingens ist darin begründet, dass man immer gleichsetzt, wenn etwas sich an einen größeren Kreis von Menschen wendet oder an viele Menschen wendet, dann ist das automatisch mit Qualitätsverlust verbunden, weil sozusagen die zugespitzten, schwierigen Arbeiten, die scheinbar die höchste künstlerische Qualität haben, das können ja nur wenige verstehen. Und das halte ich für einen, das mag zwar rein statistisch so sein, dass das häufig zutrifft, aber es ist ein total falscher Zugang und im Übrigen eine wirkliche Beleidigung der vielen.
Ja, das ist auch und, sehr arrogant.
Ja, und es, ist, es, es macht auch unmöglich, dass wir das Ziel, das wir ständig verfolgen sollten, nämlich dass man in dieser Vermittlung offensiver wird, dass man das verfolgt, weil wir dann sofort immer dieses Gegenspiel des Qualitätsverlustes haben. Zugleich muss man sagen, und das halte ich da schon für sehr, sehr wichtig, dass die Aufgabe staatlicher Kunstfinanzierung, und das gilt genauso für den Film, ist natürlich, das kreative Potenzial, das künstlerische Potenzial, das zu einem bestimmten Thema in diesem Land vorhanden, verfügbar ist, dem Realisierung anzubieten, Realisierungsmöglichkeiten anzubieten. Und da soll ja nichts verloren gehen. Und da muss es auch möglich sein, dass Dinge gemacht werden, wo man weiß, das werden sich nur wenige Menschen ansehen. Aber wir wollen, dass auch das möglich ist. Und da fände ich es wieder ganz schrecklich, und das brauche ich Ihnen nicht sagen, wie häufig das passiert, dass man sagt, ja, das ist sicher wichtig, aber wer wird sich schon das anschauen? Antwort, es ist wichtig, dass es gemacht wird. Und wir kennen alle die vielen Beispiele aus der Kunstgeschichte, wo Dinge am Beginn sehr kontroversiell und dann waren alle stolz, dass sie am Beginn schon dabei waren und so weiter. Also dem kreativen Potenzial Realisierungsmöglichkeiten und also Arbeitsmöglichkeit anzubieten, halte ich für eine essentielle Aufgabe von Kunst, für jeder Art von Kunstfinanzierung und natürlich auch der Filmfinanzierung.
Ja, wir haben es ein bisschen angesprochen schon. Eine weitere Frage ist, gerade während Corona herrscht wegen der geschlossenen Kinos gähnende Leere, was den österreichischen Film betrifft. Ich will auch nicht ganz so unterschreiben, aber niemand fördert VOD-Produktionen in Österreich. Verschläft der österreichische Film die Zukunft?
Nein, ich glaube nur, dass wir diese Diskussion führen müssen, wie wir alle Formen, die über sozusagen unser traditionelles Kino hinausgehen, wie wir die in dieses System integrieren. Und da reden wir jetzt über ein sehr pragmatisches Thema, dass das nicht begleitet sein darf damit, dass wir dass staatliche Kunstfinanzierung dazu verwendet wird, große internationale Medienkonzerne zu subventionieren. Das ist echt nicht unser Job. Und zugleich ist es aber so, dass man die Marktentwicklungen natürlich nicht, also von Verschlafen ist keine Rede. Man muss aufpassen, dass wir da für den österreichischen Film nichts versäumen oder beziehungsweise dass wir da gut antreten können. Und das ist ein schmaler Pfad, weil je mehr wir aufmachen, desto größer die Gefahr, dass wir jemanden subventionieren, der es echt nicht braucht. Und je weniger wir aufmachen, desto größer die Gefahr, dass wir Möglichkeiten verbauen. Aber diesen schmalen Pfad wird man finden. Da sind wir im Übrigen auch nicht die Einzigen in Europa.
Also ich sehe es natürlich auch so, jetzt einem Streamer irgendwie muss man kein Geld geben, wir haben selber genug Geld. Interessant ist die Überlegung zu schauen, ob man einem unabhängigen österreichischen Produzenten, der dann auch erlösbeteiligt ist und sich kapitalisieren kann, durch eine Teilfinanzierung ein Fenster öffnet, eine Beteiligung an Projekten, die vielleicht eine größere Dimension haben, die wir sonst so nie finanzieren könnten. Also wenn die unabhängige Produktion im Vordergrund steht, kann man, finde ich, darüber nachdenken, aber in einer Form, die noch genauer zu definieren ist, ja auch was die Verwertung betrifft, weil wir reden ja immer noch vom Kino. Es gewisses Primat, was ich auch richtig und gut finde. Trotzdem kann man auch überlegen, diese Diskussion, die auch immer wieder aufpoppt, muss jeder Film ins Kino kommen? Ist der Kinomarkt nicht übersättigt? Er war es jedenfalls vor der Corona-Krise, da gab es ja über 450 Filme im Kino pro Jahr, was ja wirklich eine enorme Menge ist, die der Kinomarkt, dieser kleine österreichische Kinomarkt eigentlich nicht mehr verkraften konnte. Also wenn die Corona-Situation dazu führt, dass vielleicht im Kino mehr kuratierte Qualität landet und vieles von diesem Mittelmaß oder kann man auch diskutieren, was das ist, dann vielleicht ins Netz wandert, dann hat das Kino wieder mehr Atem und auch wieder mehr Potenzial für Publikum. Trotzdem ist der VOD-Bereich einer, der auch recht positiv und erfolgreich schon angeklopft hat. Also es gab ja auch schon österreichische Produktionen, die über VOD verwertet wurden. Kinofilme, die kurz vorm Kinostart standen, dann kam Corona, alles war irgendwie zu und damit der Film nicht liegen bleibt, hat man ihn über Plattformen verwertet. Ja. Und da waren die Zahlen bis dato sehr gut. Also das waren zwei österreichische Filme oder drei sind, glaube ich, verwertet worden so. Und das ist auch ein Modell, das man aber nicht als, ich glaube nicht, dass das jetzt die Zukunft schlechthin ist, das nur so zu machen, aber eine Möglichkeit. Und es ist eher so, also ich glaube, es ist wichtig, da eine gewisse Vielfalt auch in der Finanzierungs- und Verwertungsstruktur zu ermöglichen, die immer das Kino im Auge hat, aber trotzdem eben auch die Möglichkeiten, die dieser erweiterte Markt bietet, nutzbar macht, vor allem, weil unsere finanziellen Ressourcen so limitiert sind. Wir haben halt, das ist natürlich auch immer eine sehr, sehr unsexy Diskussion, wir können in Österreich keinen Kinofilm, der jetzt irgendwo an die 3 Millionen geht, finanzieren. Da fehlt das Geld. Es gibt das Filminstitut, es gibt den ORF als wesentlichen Partner, es gibt den Film Pro Wien, die größte regionale Filmförderung, andere regionale Filmförderungen, es gibt FISA. Und das ist im Grunde ist es ein sehr, sehr enges Biotop. Die Erwartungshaltung, dass jetzt die Streamer die großen inhaltlichen Innovationstreiber sind, bin ich ein bisschen skeptisch. Also es ist ganz Tolles dabei, aber auch sehr viel nicht ganz so Tolles. Und insofern, die kochen auch nur mit Wasser, aber halt mit sehr viel Wasser und mit sehr viel Geld. Und das ist das, was uns natürlich ein bisschen fehlt, eine größere Manövriermasse, weil wir haben 21,5 Millionen Euro. Das heißt, wir haben ein Antragsvolumen bei diesen 4 Einreichterminen pro Jahr von rund 15 Millionen pro Termin, also 60 Millionen werden beantragt. Wenn man die Referenzmittel, die automatische Filmförderung abzieht, kommen wir irgendwo so auf 14 Millionen Euro, die wir im Rahmen von selektiven Vergaben an Projekte binden können. Das heißt, runtergerechnet auf die Einreichtermine maximal 3,5 Millionen Euro. Das ist ein Viertel dessen, was beantragt wird. Und der gesetzliche Auftrag ist ja so breit. Ja, der gesetzliche Auftrag ist ja wirklich im Autorenfilm, Genrefilm, Family Entertainment, Animation kommt jetzt ganz stark dazu. Sehr teuer Animation, das hat Budgets von 8, 9, 10 Millionen Euro. Wir haben eine tolle Firma in Österreich, die da hier versucht, innovativ zu sein. Wenn die federführend was entwickeln wollen, müssen die 800.000, 900.000 Euro vom ÖFI allein abrufen. Das ist ja schon irgendwie mehr als ein Drittel oft des gesamten Budgets eines ganzen Einreichtermins, wo wir aber auch noch andere Herstellungen und Entwicklungen und sonstige Förderbereiche haben.
Ja, aber da muss man jetzt fairerweise sagen, Sie werden kein einziges Genre finden in Österreich, das über die letzten 20, 30 Jahre derartige Steigerungen an Budgetmitteln hatte. Keines. Und also ich habe vor 30 Jahren begonnen, das erste Mal Filmbudget, was haben wir jetzt, der 21, 91, nein, vor 32 Jahren, das erste Mal das Filmbudget sozusagen im Detail zu kennen. Und das hat sich seither ja, locker verzwanzigfacht. Mhm. Und jetzt rede ich nicht darüber, dass wir nicht für mehr Geld sein sollten, aber es auf eine zu wenig dynamische Entwicklung öffentlicher Finanzierung zurückzuführen, ist schlichtweg falsch. Ja. Sie werden auch kaum Länder finden, manche haben früher gestartet, also oder massiver gestartet, Frankreich ist ein gutes Beispiel, aber die Entwicklung, wie gesagt, der letzten 30 Jahre ist schon beachtlich, was da passiert ist. Dass es zu wenig ist, ist klar, weil wie soll es auch nicht zu wenig sein? Es ist ein System, das nahezu automatisch, was ja das Tolle ist dran, das soll jetzt nicht zynisch klingen, je mehr an Möglichkeiten angeboten wird, desto mehr wird gemacht, also künstlerisch gemacht. Und desto konstanter bleibt es, dass man sagt, wir hätten ja noch viel mehr machen können. Das ist im schönsten Sinn des Wortes Teufelskreis, aber ein weiß nicht, Engelskreis. die andere Frage ist Kino. Ich glaube, also die Frage Streaming-Plattform etc. Ich glaube, dass erstens teile ich alles, was Sie gesagt haben zu dem Punkt. Ich glaube nur, dass man auf eines drängen muss. Das wäre ein gutes Feld für europäische Kulturpolitik, weil Europa als Gesamtspieler natürlich gegenüber all diesen Plattformen eine andere Marktposition hat als Finnland, Österreich und Slowenien. Also ich meine das jetzt als Beispiele halt kleiner Länder. Das heißt, die europäische Kulturpolitik könnte Standards setzen mit diesen Plattformen, die zum Beispiel in Frage der Rechte etc. Eine europäische Norm etablieren. Das wäre echt wichtig, weil da wird jeder Kleine wird sich ganz große Lösungen vornehmen und wird sie nicht durchsetzen können. Gemeinsam naturgemäß hätte man die Möglichkeit, da ganz anders aufzutreten. Und damit, europäische Kulturpolitik leidet ja darunter, dass es wenig Anwendungsfelder dafür
gibt. Aber ich würde sagen, gibt es die überhaupt?
Wir könnten sie jetzt einrichten, indem wir ihr ein Thema geben. Ich meine das ganz ernst. Also natürlich gibt es eine europäische, es gibt Förderprojekte und Förderprogramme der EU und alles Mögliche. Aber das wäre ein Punkt, wo europäische Politik gefragt wäre und wo wir, glaube ich, auch massiv darauf drängen sollten, dass Österreich da auch eine starke Position einnimmt. Das fordert. Ich sehe ja die größte Gefahr darin, dass die großen Länder, die eine gewisse Marktmacht, also europäischen Länder, die auch eine gewisse Marktmacht darstellen, sich hier so halbwegs erträgliche Arrangements mit den Plattformen etc.
Das ist schon im Gang,
ne? Ja. Einrichten und die Kleinen da schlicht unter die Räder kommen. Und das wäre wirklich blöd. Und das muss man vermeiden. Und da kann ein kleines Land auch europäisch ordentlich antauchen. Also ich finde, dass der primäre Punkt sein muss, weil sonst kommen wir ein bisschen in diese Diskussion, die wir von anderen Bereichen kennen, dass wir uns national irrsinnig viel vornehmen und jeder, der sich mit den Strukturen dieser Landschaft ein bisschen auskennt, weiß, dass das schlichtweg nicht durchsetzbar sein wird. Und dann kann man sich unglaublich aufregen, aber es bringt nichts. Und europäisch würde es dementsprechend mehr bringen, also würde es mehr die Chancen höher.
Zwei Fragen gibt es noch. Auf der neuen ÖFI-Seite kann man Filme nach dem Geschlecht der Regie filtern. Es finden sich circa dreimal so viele Filme von Männern als von Frauen. Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen, haben bisher keinen einzigen Film verwirklicht. Auch andere Bevölkerungsgruppen sind stark unterrepräsentiert.
Naja, wie Sie wissen, haben wir ein ziemlich ehrgeiziges Programm für Gleichberechtigung beim letzten Aufsichtsrat beschlossen, womit das Filminstitut nicht nur unter den österreichischen Kunstfinanzierungsinstitutionen, sondern auch im internationalen Vergleich in einer positiv prononciert führenden Rolle ist. Das finde ich sehr gut, schön, wunderbar. Ich brauche Ihnen nicht beschreiben, wie kurvenreich die Diskussion der letzten zwei Jahre zu diesem Thema war und was für überraschende Argumente da auch aufgetaucht sind, warum man das alles überhaupt nicht braucht und so. Also ich finde es sehr gut, dass wir das jetzt haben und dass man generell so ein System verfeinert in seinen Aufmerksamkeiten, finde ich wunderbar. Ich glaube, dass wir jetzt einmal einen Schritt gegangen sind, der bedeutet, dass das Thema Gleichberechtigung Mann-Frau oder Frau-Mann, das ist jetzt nicht mehr umdrehbar. Das ist jetzt gesetzt und also Sie kennen diesen Satz und aus. Es wird auch die Diskussion darüber vernünftiger werden im Moment, wo jetzt einmal diese Vorgaben feststehen. Und ich finde, dass der österreichische Film stolz sein kann darauf, dass er hier, es ist ja eh unheimlich spät. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir sind da jetzt irgendwie vor der Zeit. Also wir sind nur deswegen vorne weg, weil die anderen noch später sind. Aber das ist halt eine sehr relative Übung. Aber es ist gelungen, das ist sehr gut.
Also ich hoffe auch, dass dann durch diese Maßnahmen, dass das ein Pull-Faktor entsteht, der eben genau dazu führt, dass viel mehr Projekte mit signifikanter weiblicher Beteiligung auch eingereicht werden. Es ist ja auch immer diese Frage der Relation Einreichung und Förderung. Und das soll ja gesteigert werden. Ich glaube, letzten Endes der Wettbewerb ist entscheidend und die Sensibilität für Projekte mit weiblicher Beteiligung vor und hinter der Kamera und auch wie Geschichten erzählt werden. Das hat ja auch eine inhaltliche Komponente, die für mein Gefühl immer viel zu kurz kommt in der Debatte. Es reduziert sich sehr oft auf dieses Kategorisieren. Das ist es nicht ausschließlich, sondern es geht ja auch, Bilder sind ja wahnsinnig wirkmächtig. Was wird erzählt, wie wird erzählt? Das muss man sich irgendwie auch anschauen. Und dass da wahnsinnig viel passiert ist und die Sensibilität enorm gestiegen ist. Und ich glaube, dass wir, und das kann ich jetzt auch durchaus schon sagen, aus den Erfahrungen der letzten Fördersitzungen und auch schon davor, große Sensibilität an den Tag gelegt haben in diesem Punkt und diese Vorgaben, ich sage es jetzt mal ein bisschen so, natürlich locker erfüllen, ohne jetzt eine Art von gesetzlichem oder richtlinienbezogenen Zwang unter Anführungszeichen. Es soll einfach eine normale Sache sein. Und die läuft sehr, sehr gut. Ja, und ich glaube, wir übererfüllen heuer wahrscheinlich schon die Vorgaben, ich will es uns noch nicht vorwegnehmen, weil es einfach ausreichend gute Projekte gibt und so soll es ja sein. Und es ist großartig, dass da eine richtige Entwicklung entstanden ist, ein Schub entstanden ist, von dem ich hoffe, dass er auch weitergeht und jetzt nicht nur ein Strohfeuer bleibt. Aber die Vorzeichen sind eigentlich sehr, sehr gut.
Nein, ich glaube, dass man sehen muss, dass auf der einen Seite, so wie Sie sagen, dass auf der einen Seite diese Entwicklung in die absolut richtige Richtung geht und dieses in die richtige Richtung gehen zugleich kein Argument dagegen ist, Vorgaben zu machen, die klar zeigen sollen, zu welchem Zeitpunkt man auf welchem Niveau, welches Niveau erreicht haben möchte, weil dann enden wir in dieser Endlosschleife, die heißt, na, warten wir noch ein bisschen und wird eh von allein und wird schon und so weiter. Es wird nicht von allein und das Warten ist mit Sicherheit die unbefriedigendste Haltung dazu. Und daher war das, sind beide Dinge sehr gut. Es ist sehr gut, dass das jetzt sozusagen klar beschrieben und vorgegeben ist. Und es ist parallel dazu sehr gut, wenn von der Entwicklung her diese Vorgaben vielleicht eingeholt werden, umso besser. Also keine Vorgabe beweist, also jede Vorgabe hat es gern, wenn die Realität noch besser ist als sie selber.
Die letzte Frage ist vielleicht eine, die pointierteste auch, die auch da ein bisschen anschließt. Was muss sich ändern und wann, damit hier nicht mehr zwei weiße Männer sitzen?
Indem wir zwei Schluss machen.
Naja, ich habe ehrlich gesagt schon noch ein bisschen vor. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die Frage in gewisser Weise, aber in gewisser Weise entspricht sie nicht meiner Einstellung, weil ich mag dieses Kategorisieren nicht. Das immer auch was Trennendes hat, ist mir nicht sehr sympathisch.
Nein, zugleich muss man anerkennen, dass benachteiligte Gruppen selbstverständlich auf ihr Recht pochen müssen. Absolut. Und in der Situation des Nicht-Benachteiligten ist es leicht zu sagen, ich bin für Gleichberechtigung, solange es nicht um mich geht. Also das heißt, natürlich muss die benachteiligte Gruppe massiver, lauter, hörbarer etc. auftreten, um ihre Position durchzusetzen. Und die Nicht-Benachteiligten tun ganz gut daran, da auch zuzuhören. Dass es angenehmer wäre, man hätte alle diese Fragen gleichsam schon gelöst, bevor sie noch laut vorgetragen werden, ist richtig, aber entspricht nicht der historischen Wahrheit. Also das heißt, wir werden diese Diskussion oder auch diese, ja, man muss es Auseinandersetzung nennen, es ist eine, die wird passieren Und ich hoffe, dass wir im ÖFÖ beweisen, dass wir da mit halbwegs klugen Argumenten vorgehen und nicht mit solchen, für die man sich im Nachhinein genieren muss. Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir diese ganze Corona-Geschichte immer unter der Voraussetzung, dass wir jetzt tatsächlich über das letzte Segment dieser Zeit sprechen, dass man auf der einen Seite diesem von allen vorgebeteten Klischee folgt, man muss die richtigen Lehren ziehen, aber dass wir dadurch auch im Fördersystem uns eine Beweglichkeit beweisen, die man ohne diesen Außendruck wahrscheinlich nicht entwickelt hätte, das muss man auch anerkennen. Und daher wir dem generellen Anspruch, dass unsere Bedingungen so sind, dass Filmemachen in Österreich begünstigt ist durch öffentliche Finanzierung, dass wir dem gerecht werden. Und da haben wir keine schlechten Karten in der Hand dafür.
Das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für die Zeit. Danke fürs Zuhören, fürs Zusehen. Und freue mich, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Vielen Dank.